Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Himmelspalast. So lautet der Name der Raumstation Tiangong 2, wenn man ihn aus dem Chinesischen übersetzt. Sehr prachtvoll sieht dieser Palast jedoch nicht aus, eher wie eine gigantische Metalltonne mit zwei zerbrechlichen Solarflügeln. Die Station hat ihren Dienst im Orbit getan und ist heute kontrolliert zum Absturz gebracht worden. Die Bestätigung dafür hat uns vor einer halben Stunde erreicht. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem geht es heute um die Matrix im Mäusehirn, um künstlich erzeugte Halluzinationen. Und jetzt zu Beginn schauen wir auf die neu gekürten Exzellenzuniversitäten. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Harvard, Yale, Stanford, drei US-Elite-Universitäten, deren Namen für exzellente Forschung steht. Hochschulen mit einem vergleichbaren Ruf dürften in Deutschland nur schwer zu finden sein. Im Jahr 2004 hatte die damalige Forschungsministerin Edelgard Bullmann daher angeregt, auch Universitäten hierzulande so zu fördern, dass sie als internationale Leuchttürme Forschende aus aller Welt anziehen. Das war die Geburtsstunde der Exzellenzinitiative, die mittlerweile von der Exzellenzstrategie abgelöst wurde. Heute nun wurde in Bonn verkündet, welche Hochschulen sich aktuell mit dem Titel Exzellenzuniversität schmücken dürfen, verbunden natürlich mit einer Förderung in Millionenhöhe. Meine Kollegin Christiane Habermals weiß mehr darüber. Frau Habermals, wer hat denn nun das Rennen gemacht?
Ja, das war wieder sehr spannend heute. Bis 16 Uhr hat die Exzellenzkommission getagt, die Entscheidung getroffen hat. Und dann ging es zur PK, Forschungsministerin Anja Karliczek hat die Namen verkündet. Und zu den erwartbaren Gewinnern zählen erstmal die drei Berliner Universitäten, die FU, die TU und die Humboldt-Universität, zusammen mit der Charité, die sich als Verbund beworben haben. Das ist keine große Überraschung. Das wäre fast einem bildungspolitischen Erdrutsch gleichgekommen, wenn das nicht passiert wäre. Ebenso gewonnen hat die RWTH Aachen und die Universität Bonn. Die hatte sich schon im Vorfeld mit 6 erfolgreichen Exzellenzclustern extrem qualifiziert. Also auch das war nicht großartig überraschend. Als einzige ostdeutsche Hochschule Dresden war eigentlich auch gesetzt. Hamburg mit 4 eingeworbenen Clustern im Vorfeld, ebenfalls ein Favorit. Die beiden Münchner Universitäten, das KIT in Karlsruhe, Heidelberg, Tübingen, Konstanz. Also insgesamt keine große Überraschung. Enttäuschend wird es eher für die kleineren Hochschulen gewesen sein, Kiel und Freiburg, die es nicht geschafft haben. Vor allem auch deswegen, weil die Entscheidung jetzt von sehr großer Tragweite war, weil mit den jetzt verlängerten Förderlaufzeiten von 5 auf 7 Jahren und wahrscheinlich auch sogar noch darüber hinaus der Status quo jetzt für sehr lange Zeit festgeschrieben ist.
Ja, wenn man sich die Namen der Exzellenzuniversitäten anschaut, dann sieht man, die liegen fast ausschließlich im Westen der Republik. Zählt denn der Osten zu den Verlierern der Exzellenzstrategie?
Das kann man ganz klar so sagen. Dresden ist die einzige Exzellenzuniversität, die es geschafft hat. Insgesamt sind auch bei den Exzellenzclustern nur 4 von 57 in die ostdeutschen Länder gegangen. Das ist ganz klar ein Problem bei der Exzellenzinitiative, die natürlich eher Universitäten bevorzugt, die lange Zeit hatten, in reichen Ländern, Bundesländern standen, die lange Zeit hatten und auch das Geld hatten, um entsprechende Strukturen aufzubauen. Der Osten ist da ganz klar im Nachteil. Das ist auch einer der Kritikpunkte an der Exzellenzinitiative. Auf der anderen Seite geht es ja auch um die besten Förderungen und nicht um Regionalförderungen. Das wird auch mal wieder dagegen gehalten. Also Elite-Auswahl ist immer auch eine Bestenauswahl. Andere Probleme, die Exzellenzinitiative war ja 2016 von einer Kommission um Dieter Imboden, den Schweizer Wissenschaftsmanager, evaluiert worden, war eben diese lange Förderdauer. Das hat man jetzt korrigiert. Früher war es so, nach 5 Jahren konnte man im Prinzip schon wieder anfangen, neue Anträge zu stellen. 3 Jahre dauert eine Wettbewerbsrunde. Also das hat man jetzt korrigiert. Und ein anderes Problem, was immer wieder genannt wird, ist das Problem der Lehre, dass die relativ wenig vorkommt als Auswahlkriterium, das jetzt aber etwas korrigiert wurde. Also auch Lehre und Wissenstransfer spielen jetzt eine größere Rolle, wenn auch in nicht so großem Maße wie die Forschung selbst.
Vielen Dank, Christiane Habermals, zu den neuen Exzellenzuniversitäten, die nun eine Förderung in Millionenhöhe erhalten. Im Kinoklassiker Matrix aus dem Jahr 1999 kämpfen, hassen und lieben Menschen und das alles in einer Scheinwelt. Während ihr Körper in einer Art Brutkasten dahinvegetiert, erzeugt ein Computer eine virtuelle Welt in ihrem Kopf. Und etwas Ähnliches, das haben nun Forschende der renommierten Stanford-Universität in Kalifornien zur Realität werden lassen. Nicht bei Menschen, aber bei Mäusen. In deren Gehirn erzeugten die Wissenschaftler virtuelle Trugbilder. Darüber berichten sie heute im Fachmagazin Science. Mein Kollege Michael Lange hat sich diese Veröffentlichung angeschaut. Herr Lange, wie sehen denn diese virtuell erzeugten Bilder im Mäusehirn aus? Wenn man das weiß, ist das mit einer Scheinwelt wie im Film Matrix zu vergleichen?
Ja, der Unterhaltungswert ist verglichen mit Matrix doch relativ gering. Die Mäuse sehen entweder horizontale Streifen oder vertikale Streifen. Mehr können sie nicht sehen. Zunächst haben sie das einfach mal gelernt, indem sie in der Realität auf einem Monitor auf solche Streifen schauten. Und immer, wenn die vertikalen Streifen gezeigt wurden, dann haben die Mäuse einen Tropfen Zuckerwasser bekommen. In einer Art Schlauch, einem porösen Schlauch. Sie mussten dann daran lecken und dann bekamen sie das Zuckerwasser. Und wenn es horizontale Streifen gab, gab es kein Zuckerwasser. Und wenn es vertikale Streifen gab, gab es Zuckerwasser. Und das Gleiche haben die Forscher dann aber auch erreicht, indem sie den Mäusen nicht die Bilder gezeigt haben, sondern ihnen nur sozusagen im Gehirn vorgegaukelt haben. Da wären Streifen. Und das Gehirn hat tatsächlich nicht unterschieden, ob die Mäuse tatsächlich diese Streifen auf dem Monitor gesehen haben oder ob die nur im Gehirn erzeugt wurden.
Was diese Nager wahrnahmen, das sind also im Grunde genommen Halluzinationen, ja, in Form von Streifen. Wie kommen denn diese Trugbilder überhaupt in das Mäusegehirn?
Ja, zunächst mussten die Wissenschaftler ja wissen, welche Regionen im Mäusegehirn sind aktiv bei horizontalen und welche bei vertikalen Streifen. Dazu haben sie zunächst das Gehirn genau beobachten müssen. Und um zu sehen, welche Nervenzellen aktiv sind, wurden die Mäuse gentechnisch verändert, sodass aktive Nervenzellen immer grün fluoreszierten. Und dann schauten sie immer, wenn die Mäuse horizontale Streifen sehen, ist eine ganz bestimmte Region im Mäusegehirn aktiv, und wenn sie vertikale Streifen sehen, ist eine andere Region im Mäusegehirn aktiv. Und dann mussten sie diese Region gezielt mit Licht aktivieren. Sie lenkten einen Laserstrahl genau auf diese kleine Region und haben den Mäusen so dieses Trugbild vorgegaukelt.
Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Normalerweise reagieren Nervenzellen ja nicht auf Licht, sondern auf elektrische Impulse.
Ja, das ist eine Technik, die Wissenschaftler in den letzten 15 Jahren immer weiter verfeinert haben. Die heißt Optogenetik. Und da wird auch ein besonderer Trick verwendet. Da erhalten Nervenzellen einen Lichtrezeptor. Den haben sie von Natur aus natürlich nicht. Lichtrezeptoren gibt es im Auge, aber nicht im Innern des Gehirns. Aber der wurde dann in diese Nervenzellen hinein verpflanzt. Wenn dann ein bestimmtes rotes Laserlicht auf diese Nervenzellen trifft, die gelangen mit Glasfaserkabeln zu diesen Nervenzellen hin, dann wird die Nervenzelle aktiviert. Das heißt, zunächst empfängt sie das Licht durch diesen Rezeptor, durch dieses Empfangsmolekül. Dann schickt sie Signale ins Innere der Nervenzellen und dann feuert die Nervenzelle, gibt einen elektrischen Stromstoß von sich. Und das heißt, durch Licht wird Gehirn gesteuert. Und das ist mit dieser Optogenetik tatsächlich möglich. Und jetzt ist es eben erstmals gelungen, auf diese Art und Weise tatsächlich Sachen im Gehirn vorzugaukeln, die in Wirklichkeit gar nicht da sind.
Wenn man solche Versuche an Lebewesen durchführt, dann sollte man schon einen triftigen Grund dafür haben. Was ist denn die Motivation der Forscher?
Ja, es geht zunächst einmal um Grundlagenforschung, aber es soll auch auf diesem Wege mehr über die Entstehung von Halluzinationen beim Menschen herausbekommen werden. Und vor diesem Hintergrund ist eine Entdeckung besonders interessant. Es waren weniger als 20 Nervenzellen notwendig, um eine solche Halluzination zu erzeugen. Das hat man nicht gedacht, dass es so wenig ist. Und der leitende Forscher, Karl Deisseros, der sagt, dass verwundert uns sehr und wir glauben, dass Halluzinationen viel häufiger stattfinden, als wir das als Menschen wahrnehmen. Normalerweise werden die wahrscheinlich dauernd im Kopf stattfinden, aber es gibt eine Art Filter, der dafür sorgt, dass wir es nicht wahrnehmen. Und bei Krankheiten ist dieser Filter möglicherweise gestört. Also man kann da wirklich mehr über Krankheiten wie zum Beispiel Schizophrenie erfahren.
Vielen Dank. Michael Lange war das über die Matrix im Mäusehirn.
Mission Mond.
We choose to go to the moon.
Die Apollo 11 Chronik.
The Eagle has landed.
Tag 4. 19. Juli 1969. 14.31 Uhr mitteleuropäische Zeit. Apollo 11 fliegt durch den Schatten des Mondes. Weil die Sonne nicht mehr blendet, erleben die Astronauten erstmals die völlige Schwärze des Alls und sehen zahlreiche Sterne und Sternbilder. Neil Armstrong ist begeistert.
Houston, that's been a real change for us. Now we're able to see stars again and recognize constellations for the first time on the trip.
Ich schätze, jetzt habt ihr wirklich Nacht da oben, oder?
In der Tat. Der Mond füllt mittlerweile drei Viertel des Fensters. Ein spektakulärer Anblick. Allein diese Aussicht ist den Trip wert.
Viele von uns hier unten wären jetzt auch gerne dort, wo ihr seid.
Apollo 11, this is Houston, over. 17.58 Uhr mitteleuropäische Zeit. Die Besatzung von Apollo 11 bereitet sich auf die Ankunft am Mond vor.
Roger, go ahead, Houston, Apollo 11.
Apollo 11, hier ist Houston. Grünes Licht für LOI, den Einschuss in die Mondumlaufbahn.
Roger, go for LOI.
We're 3 minutes away from loss of signal.
In 3 Minuten wird der Funkkontakt abbrechen, weil Apollo 11 hinter dem Mond verschwindet. Das Raumschiff ist noch 787 Kilometer vom Mond entfernt.
12 pounds.
Apollo 11, this is Houston. All your systems are looking good. Going around the corner, we'll see you on the other side, over.
Wir sehen euch in 34 Minuten auf der anderen Seite.
18.22 Uhr. Völlig auf sich allein gestellt, überwacht die Crew das Zünden des Bremstriebwerks, um in die Mondumlaufbahn einzuschwenken. Dieses heikle Manöver muss aus logistischen Gründen genau hinter dem Mond erfolgen, ohne Funkkontakt zur Erde.
There it is, it's coming up.
Da ist sie.
The Earth. See it? Yeah.
Die Erde geht wieder auf.
Beautiful.
Wunderschön.
Yeah, we sure do, Houston.
Wir müssten jetzt wieder Funkkontakt haben.
Madrid AOS.
Acquisition of signal.
Madrid AOS.
Die Antenne in Madrid empfängt Daten von Apollo 11.
Houston, how do you read?
Apollo 11, hier Houston. Hört ihr uns?
Laut und deutlich.
It was like perfect.
Es lief alles perfekt.
1.29 Uhr mitteleuropäische Zeit, 19.29 Uhr Ortszeit in Houston. Neil Armstrong und Buzz Aldrin überprüfen die Systeme der Landefähre Eagle.
Houston, hier Apollo 11 im Adler.
Ich sehe das gesamte Landegebiet, wenn ich aus dem linken Fenster der Landefähre schaue.
Bordzeit 3 Tage, 14 Stunden und 34 Minuten. Nach einer weiteren kleinen Bahnkorrektur umkreist Apollo 11 den Mond nun in einer Höhe von 101 bis 120 Kilometer.
23.15 Uhr Ortszeit Houston. Nach dem Check aller Systeme an Bord der Landefähre kriechen Armstrong und Aldrin zurück ins Service-Modul und ruhen sich aus. In 7 Stunden sollen sie geweckt werden, um gemeinsam den Abstieg zum Mond zu beginnen.
Apollo 11.
Soweit Tag 4 unserer Apollo 11 Chronik. Die Crew schwenkte heute vor 50 Jahren in die Umlaufbahn um den Mond ein. Und natürlich schlagen wir auch am Wochenende 2 weitere Seiten der Chronik auf, die ganz entscheidend sind, die Landung und die ersten Schritte auf dem Erdtrabanten. Und wir bleiben im All. Tiangong 2 ist ein chinesisches Weltraumlabor. Es diente der Vorbereitung zum Bau einer kompletten Raumstation im Orbit, vergleichbar der ISS. Das Modul hat seinen Zweck nun erfüllt und heute wurde es kontrolliert zum Absturz gebracht. Gegen 16 Uhr wurde das offiziell bestätigt. Genaueres wollte ich wissen von Dr. Holger Krag. Er leitet das Weltraumsicherheitsprogramm bei der ESA. Ich habe aus terminlichen Gründen vor dem Manöver mit ihm telefoniert und er hat mir erläutert, wie solch ein gezielter Absturz abläuft.
Das Verfahren ist schon sehr oft in der Raumfahrt zum Einsatz gekommen. Wir in der ESA haben das auch schon 5-mal erfolgreich eingesetzt, nämlich zur Entsorgung unseres eigenen Transportraumschiffes ATV. Und die Chinesen werden ähnlich verfahren. Sie werden starke Triebwerke an Bord von Tiangong 2 haben, die es erlauben, durch ein Manöver von einigen Minuten Länge die Bahn so umzulenken, dass sie im Prinzip über der Erdoberfläche endet, und zwar über dem gewünschten Zielort im Südpazifik.
Kann man denn die Absturzstelle noch näher eingrenzen?
Man braucht ein sehr großes Gebiet, denn trotz des kontrollierten Wiedereintrittes wird sich die Raumstation in der Hochatmosphäre auflösen, in ihre Bestandteile zerlegen, und besonders hitzefeste Materialien werden den Wiedereintritt auch überstehen. Und sie werden relativ weit verteilt fallen. Also wir gehen von einer Trümmerschleppe aus von rund 1000 Kilometer Länge. Und diesen Platz, den gibt es tatsächlich im Südpazifik. Da ist eine Region von mehreren Millionen Quadratkilometern ohne Inseln, ohne Bevölkerung und mit einer sehr dünnen Schiff- und Flugverkehr. Das ist die sicherste Option, um so einen Wiedereintritt durchzuführen. Und genau das haben die Chinesen vor.
Könnte dennoch irgendetwas schiefgehen bei diesem Manöver? Oder sind da irgendwelche Risiken noch mit verbunden?
Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Wiedereintritt nicht stattfindet. Oder verliert man dabei die Raumstation, dann hätte man einen ähnlichen Fall wie bei Tiangong 1 vor einiger Zeit, wo man dann einen unkontrollierten Wiedereintritt haben würde. Das ist auch nicht besonders risikoreich, denn wir haben ja immer noch den Fall, dass 3/4 der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt werden. Und wir haben ohnehin leider sehr viele unkontrollierte Wiedereintritte über das Jahr verteilt, mehr als 100 Tonnen. Dann würde die Tiangong 1 noch dazukommen.
Bei all diesen Eintritten muss man doch bedenken, dass diese Raumstation ja ungefähr die Größe eines Reisebusses besitzt. Wie häufig kommt es denn vor, dass ein Trümmerteil dieser Größenordnung in die Erdatmosphäre eintritt?
Ja, das mag viel überraschen, aber sowas in der Größenordnung kommt schon so alle 3-4 Jahre tatsächlich mal vor. Das muss nicht immer gleich eine Raumstation sein. Es gibt auch teilweise sehr große Satelliten oder Raketenstufen. Und natürlich haben wir hier den Fakt, dass es gewollt und kontrolliert über unbewohntem Gebiet entsorgt wird und deswegen kein Grund zur Besorgnis ist.
Wenn man sich all diesen Weltraumschrott anschaut, welche Trümmerteile bereiten Ihnen denn am meisten Kopfzerbrechen?
Uns bereiten alle Trümmerteile Kopfzerbrechen, die sehr lange im Orbit bleiben. Und das betrifft leider die größte Zahl der Trümmer. Wir gehen von rund 30.000 Objekten ab Fußballgröße im All aus und von rund 900.000 ab der Größe einer Kirsche. Und sie sind zwar sehr klein, aber sie haben eine sehr hohe Geschwindigkeit. Und bei den hohen Geschwindigkeiten, die sie haben, beim Aufprall auf einen Satelliten, haben wir eine Relativgeschwindigkeit von rund 40.000 km/h. Das ist sehr viel. Und selbst so ein kleines, kirschgroßes Objekt kann da sehr großen Schaden anrichten. Wir sprechen ungefähr von der Wirkung einer explodierenden Handgranate beim Einschlag auf einen funktionierenden Satelliten. Der wäre damit verloren. Und das bereitet uns große Sorgen.
Das heißt, Tiangong 2 stellt tatsächlich das kleinste Problem dar.
Tiangong 2 hat den Vorteil, dass es jetzt sogar aus dem All verschwindet. Insofern eine Sorge weniger im All. Und das auch noch auf dem bestmöglichen Wege, nämlich ein Wiedereintritt, bei dem sichergestellt ist, dass er über ungewohntem Gebiet runterkommt und nicht wie viele andere Objekte, wo es dem Zufall überlassen bleibt, wo sie herunterfallen. Also das auf die Art und Weise zu machen, ist genau richtig.
Sagt Dr. Holger Krag vom Weltraumsicherheitsprogramm der ESA. Und wir haben das Gespräch vor dem kontrollierten Absturz aufgezeichnet, denn mittlerweile befindet sich Herr Krag auf dem Weg in den wohlverdienten Urlaub. Wir hingegen werfen nun unseren täglichen Blick in die Forschung, die Wissenschaftsmeldungen heute mit Lucian Haas.
Forschern aus den USA ist es erstmals gelungen, ein Material zu erschaffen, das zum einen flüssig und zugleich auch permanent magnetisch ist. Bisher galt die Annahme, dass sogenannte Ferromagnete, die dauerhaft magnetische Eigenschaften besitzen, nur in fester Form existieren können. Magnetische Flüssigkeiten gab es allein als sogenannte Paramagnete. Sie verhalten sich nur dann magnetisch, wenn sie von außen einem Magnetfeld ausgesetzt werden. Wie die Forscher im Fachmagazin Science berichten, besteht ihre ferromagnetische Flüssigkeit aus einer öligen Lösung von Eisenoxid-Nanopartikeln. Setzt man kleine Tröpfchen davon einmal einem Magnetfeld aus, so richten sich die Nanopartikel an der Oberfläche der Tropfen wie bei einem festen Ferromagneten aus und bleiben dann dauerhaft magnetisiert.
Säugetiere konnten schon früh schlucken.
Bei dem Fossil eines kleinen, urzeitlichen Vorfahren der Säugetiere haben Forscher aus Bonn und den USA Knochenstrukturen entdeckt, die zeigen, Die Fähigkeit der Säugetiere, Nahrung gezielt zu schlucken, hat sich schon vor mehr als 160 Millionen Jahren entwickelt. Die Wissenschaftler konnten bei dem Fossil ein sogenanntes Zungenbein nachweisen. Diese Knochenstruktur ist bei Säugetieren an Zungenbewegungen, aber auch komplexen Abläufen wie dem Schlucken beteiligt. Reptilien besitzen nur ein viel simpleres Zungenbein. Deshalb können sie ihre Nahrung nur schlingen. Sie rutscht allein durch die Schwerkraft in den Magen. Dass Säugetiere ihre Nahrung erst kauen und dann in kleinen Portionen gezielt schlucken können, gilt als ein Schlüssel ihres Erfolges. Denn so können sie Nahrung besonders effizient nutzen.
Schwache Strahlung kann Krebsvorläuferzellen fördern.
Je älter wir werden, desto mehr Zellen in unserem Körper weisen genetische Mutationen auf, die ein potenzielles Krebsrisiko bergen. Ob Krebsgeschwüre entstehen, hängt dann auch davon ab, wie gut gesunde Zellen im Umfeld der Krebsvorläuferzellen diese noch in Schach halten können. Britische Forscher haben in Tierversuchen beobachtet, dass schon eine geringe Strahlenbelastung ausreichen kann, um die Wahrscheinlichkeit einer Krebsentstehung zu erhöhen. Sie setzten Mäuse einer schwachen Röntgenstrahlung aus. Die Dosis entsprach drei typischen CT-Aufnahmen. Dabei zeigte sich, in der Speiseröhre der Mäuse konnten sich Zellen mit einer Mutation im Gen P53 nach der Bestrahlung häufiger gegen gesunde Zellen durchsetzen. P53 spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung vieler Krebsarten.
Moskitos riechen erst und sehen dann.
Bei der Suche nach Tieren oder Menschen als Nahrungsquelle kombinieren blutsaugende Stechmücken ihren Seh- und Geruchssinn miteinander. Das berichten US-Forscher im Fachmagazin Current Biology. Bei Versuchen konnten sie zeigen, Mücken der Art Aedes aegypti nehmen erst bestimmte chemische Reize wahr, darunter den erhöhten CO2-Gehalt der Luft, die wir oder andere Säugetiere ausatmen. Davon alarmiert, scannen sie anschließend ihre Umgebung nach bestimmten optischen Merkmalen, die sie mit Futterquellen verbinden, um dann gezielt darauf zuzufliegen. Ohne die vorgeschaltete Anregung durch ihren Geruchssinn fiel die Reaktion der Stechmücken auf die gleichen optischen Reize viel schwächer aus.
Die Zahngesundheit wird weltweit vernachlässigt.
Rund die Hälfte der Weltbevölkerung leidet unter Problemen mit den Zähnen, wie zum Beispiel Karies oder Parodontose. Ein internationales Forscherteam hat deshalb ein radikales Umdenken im Umgang mit Mund- und Zahnerkrankungen gefordert. Wie die Forscher in einer Artikelserie im medizinischen Fachjournal The Lancet ausführen, stehe bei der modernen Zahnmedizin die Behandlung von Schäden viel zu sehr im Vordergrund, während der Vorbeugung zu wenig Beachtung geschenkt werde. Besonders kritisch beurteilen die Wissenschaftler den weltweit von der Lebensmittelindustrie geförderten Zuckerkonsum. Zucker gilt als eine Hauptursache für die Zerstörung von Zähnen.
Sternzeit, 19. Juli. Die Mondlandung im Studio. Morgen vor 50 Jahren berichteten ARD und ZDF nahezu rund um die Uhr über die Landung von Apollo 11 auf dem Mond. Im ZDF führte Heinrich Schliemann durch die Sendung. In der ARD leitete Günter Siefert das legendäre Apollo-Sonderstudio. Die Sendung aus einem großen WDR-Studio in Köln dauerte über 24 Stunden. Allerdings wurde sie immer wieder für Nachrichten, Sportmeldungen oder auch eine Dokumentation zum 25. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler unterbrochen. Im Studio stand ein Nachbau der Mondlandefähre in Originalgröße. In ihr saßen, als Astronauten verkleidet, ein Weltraumpublizist und ein Sportstudent, die alle Aktionen bei der Landung nachspielten. Neben Günter Siefert waren unter anderem die Journalisten Anatol Johansen und Ernst von Kuhn im Einsatz. Sie hörten den Funkverkehr zwischen Kapsel und Kontrollzentrum mit und kommentierten die Filmaufnahmen, die auf einer großen Wand zu sehen waren. Die NASA hat für ihr Material 250.000 Mark berechnet. Der Reporter Werner Büdeler war aus Cape Canaveral per Telefon zugeschaltet und steuerte stets die neuesten Informationen der NASA bei. Zudem saßen 8 Experten aus Astronomie und Raumfahrt im Studio. Darunter Reimer Lüst, später Präsident der Max-Planck-Gesellschaft und Generaldirektor der ESA. Sie beantworteten viele der fast 12.000 Zuschaueranrufe, die während der Sendung eingingen. Die lange Mondnacht hat einen legendären Ruf und gilt zu Recht als eine Sternstunde des Journalismus.
Das werden wir heute nicht mehr überbieten können, denn Forschung aktuell geht nun zu Ende. Im Studio war Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann das Silicon Valley und das Geschäft mit dem Mondtourismus.